hier irgendwie ausrufen und festnageln. Aber Lobpreis ist in erster Linie eine Entscheidung, unabhängig von dem, wie ich mich fühle, wie es mir geht, was mich gerade runterdrückt, wie dieses Bild von diesem Tennisball. Wenn ich runtergedrückt werde, dann möchte ich mich entscheiden. Ich stehe auf, ich stehe vor meinem Herrn und ich halte es ihm und ich bringe es ihm entgegen. Und es gibt Menschen unter uns, die wirklich nicht, die gesundheitlich bedingt nicht so lang stehen können, aber ich glaube, das sind die wenigsten hier. Und wie gesagt, ich möchte niemanden auf den Schlips treten. Ich habe euch alle lieb. Glaubt mir das bitte. Und lasst euer Herz bitte jetzt auch noch für eine hoffentlich erbauliche Predigt offen. Aber ich, Dankeschön. Aber ich möchte einfach auch eine Haltung einfach auch versuchen zu prägen. Gott, ich stehe vor dir mit erhobenen Händen. Wie kann man, das haben wir heute nicht gesungen, aber wie kann man das singen, so oder sitzend? Lasst uns wirklich Gott gegenübertreten in einer gewissen Haltung. Okay, also, genug geschimpft. Ich habe euch lieb. Also, es geht um Folgendes. Wir sind wirklich oftmals in Bedrängnis. Wir haben es gehört vom Karl und so weiter und von anderen. Und wir werden nachher auch eine Zeit haben, wo wir dafür beten. Und ich glaube, dass heute Morgen möchte ich einfach auch da in diese Situation auch hineinsprechen. Es ist heute nicht meine ausgearbeitete und strukturierteste Predigt. Ich habe die heute Morgen kurz aufs Blatt Papier gebracht und mehr Zeit dann zu beten gehabt als zum Schreiben. Es gibt Situationen, und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mit Karl ein bisschen auch gerade in dem Moment oder vielleicht auch volle Kanne, er darf es dann in der Gruppe schreiben, aber wenn es anders ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ihm auch teilweise so geht. Wenn man vor Gott unterwegs ist, wenn man das Gefühl hat, hey, oder wenn man vor Gott unterwegs ist und dann passiert einem sowas, dann fühlt man sich manchmal echt ein bisschen komisch. Ja, man tut für Gott vieles, man ist unterwegs, man tut das Richtige und trotzdem gibt es dann so Tiefschläge und trotzdem erleidet man so viele Dinge. Wir haben es, wissen es bei Josef, wo es heißt, alles, was er anpackte, gelang ihm. Aber er war im Gefängnis und. Also das heißt nicht, dass dadurch ein leichtes Leben ist. Und was mir wichtig ist, heute Morgen jetzt auch zu sagen, am Anfang von der Predigt, hey, wir tun das Richtige deshalb, weil es das Richtige ist. Und nicht deshalb, weil es immer funktioniert. Und das zeigt auch eine Haltung. Ich tue das Richtige deshalb, weil es das Richtige ist. Und nicht, weil es immer funktioniert. Und nicht, weil es dann heißt, dass ich immer gesegnet bin und nie Sorgen und Probleme habe. Und wenn wir Situationen haben, die uns runterdrücken, schwierige Situationen, heißt es nicht automatisch, dass der Herr seine Hand des Segens von uns weggenommen hat. Sondern wir leben auch in Zeiten von Bedrängnis, wo der Feind uns auch angreifen möchte und uns runterdrücken möchte. Ich glaube, wenn wir mal als Gemeinde erleben, dass wir keinerlei Angriffe mehr haben, dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Weil das würde bedeuten, dass der Teufel uns als nicht, als harmlos empfindet und dass er uns nicht gefährlich genug achtet, um uns anzugreifen. Also auch Angriffe wollen verhindern. Ich habe es vorhin im Gemeindegebet gesagt, der Teufel macht eigentlich immer Präventivangriffe. Er greift an, weil er Angst hat vor dem, was von uns kommen kann. Und wir haben die letzten Wochen auch gepredigt über Salz und Licht sein. Wir haben die letzten Wochen darüber gepredigt, dass wir Land für Gott einnehmen, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen in jeder Situation unseres Lebens, in unserem Alltag, da wo wir stehen. Und wenn wir das predigen, Salz und Licht, wenn wir da geistlich gesehen Land einnehmen, ja Leute, dann kommen Angriffe. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es nicht gepredigt. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn Angriffe kommen und da sind, weil der Feind Angst vor uns hat, das ist die Wahrheit. Und wir möchten uns von ihm nicht in die Flucht schlagen lassen, wir möchten uns von ihm keine Angst machen lassen, sondern wir möchten gemeinsam durchgehen. Aber das heißt auch, dass Menschen, die angegriffen sind und auch in schwierigen Situationen befinden, dass wir für sie da sind, dass wir für sie das Dach abdecken, dass wir sie zu Füßen Jesu bringen und dass wir für sie im Gebet einstehen und sagen, wenn du herausgefordert bist, ich kann es nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Ja. Film, Zitat aus dem Film, aber das passt auch hier. Ich möchte heute Morgen über zwei Dinge sprechen, und zwar über Vergessen und Erinnern. Und ich glaube, das sind auch zwei Aspekte, die uns auch helfen, auch in schwierigen Zeiten und auch in Herausforderungen. Es gibt Dinge in unserer Vergangenheit, die wir unbedingt vergessen müssen. Jeder von uns hat schlechte Dinge erlebt. Persönliches Scheitern vielleicht. Vielleicht auch Dinge, wo uns andere Menschen verletzt haben. Wo uns Menschen vergessen haben. Wo uns Menschen verleumdet haben. Wo Menschen uns einfach verletzt haben durch Worte oder durch was auch immer. Wir alle können, glaube ich, biografisch sagen, ja, in meinem Leben gab es nicht nur schöne Zeiten, sondern es gibt Dinge, die haben mich wirklich verletzt. Und es ist wichtig, dass wir lernen, dass diese Dinge, die uns heute nicht loslassen wollen aus der Vergangenheit, die negativ an uns kleben wollen, wie so Grießbrei irgendwie, dass wir lernen, dass wir diese Dinge vergessen. Dass wir lernen, dass wir an diese Dinge nicht mehr denken. Und es ist ein biblisches Prinzip, wir können das auch. Denn die Bibel sagt uns, dass unser Gott auch vergisst. Was vergisst Gott? So vieles. Er vergisst unsere Schuld, die er uns vergeben hat. Er vergisst unser Versagen. Und. Jesaja 43, Vers 25 sagt er, ich allein bin es, der deine Übertretungen um meiner selbst willen tilgt und nicht mehr an deine Sünden denkt. Also er vergisst unsere Sünden, das, was wir getan haben. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir eines Tages vor Gott stehen werden, als Petrus diese Begegnung mit Jesus hat und wirklich erkennt, da steht der lebendige Gott vor mir in Form von Jesus, da steht ein Prophet Gottes, da steht der Sohn Gottes vor mir, als Jesus erkennt, dass da ein vielleicht hat er diese Offenbarung im Moment nicht gehabt, aber er erkannte, da steht ein heiliger Mensch vor mir. Und da fiel er zu seinen Füßen und hat gesagt, geh weg von mir, ich bin so unwürdig, ich bin so voller Sünde, weil er Erkenntnis hatte, wer steht da vor ihm. Wer steht da vor mir? Und ich bin aber überzeugt davon, wenn wir eines Tages im Himmel sind und vor Gott treten, vielleicht geht es uns ähnlich und sagen, Gott, ich bin unwürdig, wenn ich an mein Leben denke. Und dir fallen diese Dinge ein und Gott wird mit Überzeugung wird er sagen, was denn? Mit Überzeugung wird er sich nicht mehr daran erinnern. Er wird sich an deine Schuld nicht erinnern. Es gibt jemand, der uns an unsere Schuld erinnert und unser Versagen. Das ist der Teufel. Das macht er ständig. Dass er uns erinnert an unser Versagen, an unsere Schuld. Aber Gott, er erinnert sich nicht mehr, er vergisst. Genauso vergisst Gott auch unser Versagen. Wir erkennen das, wie Jesus mit Petrus zum Beispiel umgeht, nachdem Petrus ihn dreimal verleugnet hat und er ihn fragt, liebst du mich? Er hat mit ihm nicht über das Versagen gesprochen, komm, jetzt gehen wir mal da nochmal Schritt für Schritt durch, was du getan hast und dann arbeiten wir mal gemeinsam präventiv daran, wie du dich in einer neuen Situation besser verhalten kannst. Er hat das mit ihm das gar nicht durchexerziert, sondern er wollte wissen, liebst du mich? Das war das, was gezählt hat, nach seinem Versagen. Und er hat gesagt, dann weide meine Schafe. Und weil er sagen konnte, ja, ich liebe dich, mit allem, was ich mitbringe, mit all meinem Versagen, hat Jesus ihm einen neuen Auftrag gegeben, hat ihn neu eingesetzt in seinen Diensten, hat neu gesagt, weide meine Schafe. Und so geht Gott auch um mit unserem Versagen. Er vergisst unser Versagen. Und so sollen wir selber auch unsere Schuld vergessen und wir selber sollen auch unser Versagen vergessen. Gott macht es uns vor und wir sollen auch in diesem Aspekt Gottes Nachahmer sein und ihm das unbedingt nachmachen. Ich habe schon mal dieses Zitat gebracht aus diesem Luther-Film und ich werde es nochmal hier jetzt sagen, weil es so gut ist und weil es so in diese Situation passt. Dann, wenn der Teufel nicht vergisst und wenn er unsere Sünden uns vorwirft, wenn er uns anklagt, da sagt Luther in dem Luther-Film, ja, ich weiß, dass ich ein sündiger Mensch bin und dass ich Tod und Schande verdient hätte, aber da ist einer, der für mich bezahlt hat, Jesus Christus. Und durch ihn bin ich gerecht gesprochen. Die Macht der Sünde ist gebrochen und du, Teufel, hast keinerlei Recht mehr, mich anzuklagen. Und das ist wichtig in den Situationen, wo wir dieses Flüstern hören, dass wir aufstehen und sagen, verschwinde. Ich habe es mehrmals gesagt heute Morgen, wenn wir dem Teufel widerstehen, dann wird er vor uns fliehen. Das zeigt uns zwei Dinge. Erstens, es ist möglich, ihm zu widerstehen. Und zweitens, hey, dann flieht der Teufel vor uns. Vor uns. Vor dir, vor mir. Und das müssen wir uns bewusst machen, dass wir diese Autorität haben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und aufstehen und uns da nicht runterdrücken lassen. Markus hat Hebräer gelesen, was sehr, sehr passt. Du hast Vers 19 gelesen, gell? Okay, dann lese ich noch Verse 14 bis 18, die vorangehenden Verse noch vor. Das reiht sich da wunderbar mit ein. Denn durch dieses eine Opfer von Jesus hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Auch der Heilige Geist versichert uns das. Er sagt, dies aber ist der neue Bund, den ich an jedem Tag mit dem Volk Israel schließen werde und auch mit dir und mit mir. Spricht der Herr, ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz hineinschreiben. Und er fügt hinzu, und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und an ihre Sünden denken. Wenn Sünden vergeben worden sind, ist es nicht mehr notwendig, Opfer zu bringen. Also, er sagt hier nochmal, ich vergesse Sünde und Schuld. Und manchmal versuchen wir irgendwie was zu tun, aber es ist nicht mehr notwendig, dass wir uns dann selbst geißeln oder kasteien oder sonst irgendwas zu machen. Wir müssen kein Opfer mehr bringen. Jesus hat selbst das Opfer vollbracht am Kreuz. Er ist derjenige, der für uns eingestanden ist. Da, wo wir Tod und Schande verdient hätten, da dürfen wir auf ihn blicken und wirklich sagen, Jesus hat für mich bezahlt. Und deswegen dürfen wir in Freiheit leben. Also wir dürfen, nein, wir müssen sogar vergessen unsere eigene Schuld, unser eigenes Versagen. Und wir müssen vergessen, was wir Schlechtes erlebt und erfahren haben. Und stattdessen sollen wir nach vorne schauen. Jesaja 43, Vers 18 heißt es, gedenkt nicht an das Frühere, und achtet nicht auf das Vorherige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich muss daran an das Lied denken, God will make a way, weil es da auch genau das heißt. In den Situationen, wo ich voll drin stecke und noch keinen Ausweg sehe, da ist Gott schon dabei, einen Weg zu schaffen. God will make a way. Gott wird schon einen Weg, ist schon daran, an einem Weg, an einem Ausweg zu arbeiten, wo wir ihn noch gar nicht sehen können, wo wir das noch gar nicht erkennen können. Aber er ist derjenige, der in der Wüste neue Flüsse hervorspringen lässt. Er ist derjenige, der uns in dieser Einöde zur Seite steht. Und wir dürfen wirklich uns da an ihn klammern. Es gibt da noch so viele Aspekte dazu zu sagen. Ich will weitergehen. Ich glaube, es ist, glaube ich, durchgekommen. Es gibt Dinge, die müssen wir vergessen. Wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, sagt Jesus, der ist nicht fähig fürs Reich Gottes, weil du dann nicht gerade voran ziehen kannst. Vergiss das, was hinter dir liegt. Leg es ab im Namen Jesus. Und geh vorwärts. So, zweiter Punkt. Vergessen ist wichtig. Aber genauso wichtig sind Dinge, die wir nicht vergessen dürfen, sondern an die wir uns unbedingt erinnern müssen. Als erstes sollen wir Gott nicht vergessen. In keiner Situation sollen wir Gott vergessen. 5. Mose, Vers 6 heißt es, und wenn du nun isst, und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland und aus der Knechtschaft geführt hat. Also das gilt für Situationen, wo es uns gut geht, wo wir einen vollen Magen haben, wo wir keinen Mangel haben, wo wir uns wie die Made im Speck fühlen. In den Situationen sollen wir Gott nicht vergessen, sondern wir sollen ihm gedenken. Beim Volk Israel war es oft so, dann, wenn es ihnen gut ging, haben sie Gott vergessen. Jeremia 2, Vers 32, das ist fast so wie ein Klageruf von Gott selber. Da steht, vergisst wohl eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren Schleier? Mein Volk aber vergisst mich seit endlos langer Zeit, sagt hier Gott. Da spürt man den Schmerz Gottes drinstecken, oder? Mein Volk aber, es vergisst mich seit endloser Zeit. Und wir wollen Gott nicht vergessen. Und es gilt für die guten Zeiten in unserem Leben genauso wie die schlechten Zeiten. Wir dürfen in den guten Zeiten nicht vergessen, warum es uns gut geht und wer uns segnet, und sagen: Gott, ich danke dir dafür. Aber genauso in den schlechten Zeiten, wenn uns, das ist ja beim vierfachen Ackerfeld, ist es ja, sagt es Jesus in einem Satz: die Dornen, die diese gute Saat ersticken, das ist der Wohlstand und die Sorgen. Ja, wie beides. In einem Atemzug, der Wohlstand und die Sorgen, das sind die Dornen, die die gute Frucht, die gute Saat des Wortes Gottes ersticken in unserem Leben. Also es ist immer beides. Wir können im Wohlstand Gott vergessen, aber wir können auch im Leid Gott vergessen, weil wir nur noch das Leid sehen, weil das wie dieses Dornengestrüpp ist, oder weil wir Gott fluchen und sagen: mir geht's so dreckig, dann kannst du nicht da sein. Und wir dürfen ihn nicht vergessen. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen: Gott, er ist da, er hört uns in unserer Not. So oft heißt es in der Bibel: und da in ihrer Not, da schrien sie zum Herrn. Und danach heißt es was? Ja, so wie bei den Baalspriestern, die sind rumgetanzt und schläft euer Gott? Hat er gerade ein Nickerchen gemacht? Ist er gerade auf dem Klo vielleicht? Vielleicht kann er gerade für einen anderen Termin. Nein, es heißt immer, wenn das Volk zum Herrn schrien, da aber hörte Gott das Schreien seines Volkes, und da hat er sich seinem Volk zugewandt. Und wenn wir in der Not sind, dann dürfen wir sollen sogar, das ist die beste Art und Weise, mit Not umzugehen, zu Gott schreien. Und da dürfen wir auch, müssen wir auch nicht zimperlich sein, sondern da können wir wirklich unser Leid klagen. Hey, die Psalmen sind voll davon, wie Menschen in ihrer Notsituation, wie sie Gott ihr ganzes Leid geklagt haben, über Verse lang Leid geklagt haben. Und es bleibt aber nicht im Leid stehen, sondern in ihrem Klagen, während sie geklagt haben, haben sie auf einmal sich erinnern. Sie haben sich erinnert, wer ist dieser Gott? Und sie haben dann, verändern sich die Verse, und auf einmal wird Gott wieder groß gemacht. Meistens steht da sowas wie ein Dennoch. So und so geht's mir, ich klage dir mein ganzes Leid, und dennoch möchte ich dich loben, dennoch möchte ich dich preisen, dennoch möchte ich dich erheben. Und dann verändert sich was, und der Ton in den Psalmen verändert sich, weil sie durch ewig verselanges Klagen auf einmal sich von der Seele geklagt haben, vielleicht auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sich dann wieder an ihren Gott erinnert haben und dann wieder erkannt haben: mein Gott ist größer als mein Leid, in dem ich gerade drin stecke. Er verspricht, dass er im finsteren Tal bei uns ist. Wir dürfen ihm unser ganzes Leben anvertrauen, die guten und die schlechten Seiten. Wir dürfen es ihm wirklich hinhalten. Ich habe vorher gelesen in Jesaja 43, 25, er vergisst unsere Sünden um seinetwillen. Ja, also, er vergisst um seinetwillen. Das bringt uns natürlich auch was über Vergebung bei. Wir sollen vergeben um unseretwillen, weil wenn wir nicht vergeben, Schuld und Sünde, wenn wir nicht vergessen, dann wird unser Herz vergiftet. Und so vergisst auch Gott um seinetwillen. Da hat er gar keine Lust, sich die ganzen Sünden und Dings von den ganzen Menschen zu merken. Das vergisst er um seinetwillen. Und wir sollen Gott nicht vergessen um unseretwillen. Okay? Das ist so dieser Doppelklang, ja. Also wir sollen ihn nicht vergessen um unseretwillen. Wir sollen uns an ihn erinnern für uns, weil es für uns gut ist, ihn nicht zu vergessen, sondern sich zu erinnern. David erdrückt es genau anders aus wie in Jeremia 2, Vers 32, wo es heißt: mein Volk hat dich vergessen. David sagt in Psalm 103: lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönet mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, immer wieder, und vergiss nicht, erinnere dich immer wieder. Diese Worte, die sind im Präsens, in der Gegenwart geschrieben. Also das heißt, jetzt will ich mich erinnern, jetzt will ich loben. So wie das Manna in der Wüste, was für jeden Tag neu war. Jetzt will ich nicht vergessen, jetzt will ich mich erinnern, jeden Tag aufs Neue. Uwe Schäfer, einige von Ihnen kennen ihn, ein Prediger aus unserem Verband, der hat es mal so dargestellt: diese Seele vergiss es nicht. Er hat gesagt, es ist so, wie wenn dich jemand am Kragen packt und sagt: und vergiss nicht, Hey, vergiss nicht, vergiss es nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Ich finde es eigentlich ein gutes Bild, weil manchmal, da vergessen wir. Und wir brauchen einen, wir brauchen Menschen, die uns streicheln und die uns trösten und die zärtlich da sind. Auf jeden Fall brauchen es wir. Aber manchmal brauchen wir auch einen, der uns Arschtritt verpasst, der uns am Kragen packt und sagt, vergiss nicht, an welchen Gott du glaubst. Vergiss in deiner Last, in deiner Not nicht, wie groß dein Herr ist. Vergiss es nicht. David, als er vor Goliath stand, hat er gesagt, beim Löwen war Gott bei mir, beim Bären war Gott bei mir und deshalb jetzt auch bei Goliath. Was hat ihm geholfen, diese Herausforderung in seinem Leben zu meistern? Das Erinnern hat ihm geholfen. Und es ist so wichtig, ein geistliches, nennt es wie ihr wollt, ein Tagebuch zu führen. Ein Tagebuch über die Dinge, die du mit Gott Gutes erlebt hast. Wenn du mit Gott was Gutes erlebt hast, hey, schreib es auf. Halte es fest. Wenn du die Zeugnisse, die du manchmal hier vorne weitergibst oder die du erlebst und die du noch nicht weitergegeben hast, hey, schreib sie auf. Die Prophetien, die Gott mal in dein Leben hineingesprochen hat, direkt zu dir oder durch andere Menschen, schreib sie auf. Weil es Momente gibt, da wirst du vergessen. Und dann gibt es nichts Wertvolleres, als diesen Schatz zu öffnen und diese Dinge zu lesen und dich zu erinnern. Ich habe in meiner Bibel hinten habe ich Zettel drin und da habe ich jede Prophetie aufgeschrieben, wo im prophetischen Gebet, wo Menschen mir zugesprochen haben. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Und in den Situationen, wo es mir echt schlecht geht, in den Situationen, wo ich mehr das Leid sehe, von mir oder von anderen Menschen, wo ich echt im Kampf bin, wo ich herausgefordert bin, da gehe ich ins Gebet und ich lese mir diese Dinge wieder durch. Und das stärkt meinen Glauben und das erbaut mich, weil ich weiß, Gott hat es versprochen. Hey, Josef hat in seiner Kindheit hat er eine starke Prophetie von Gott bekommen. Und er hat fast sein ganzes Leben lang warten müssen, bis diese Prophetie in Erfüllung ging. Das ist schon echt krass. Aber er hat nicht vergessen und er hat sich erinnert, da war mal eine Prophetie von Gott da. Abraham, die Prophetie, du wirst Vater vieler Völker. Und die Frau und er wird älter und älter und älter. Aber die Prophetie ging in Erfüllung. Manchmal warten wir lange Zeit, aber das heißt nicht, dass Gott sich's anders überlegt hat. Und das heißt nicht, dass die Prophetie nicht noch immer gültig ist. Wir müssen uns daran erinnern. Wir müssen immer wieder uns daran erinnern. Schreib das auf. Schreib diese Dinge auf. Die Dinge, die du mit Gott erlebt hast, die prophetischen Eindrücke, einfach alles. Schreib es auf und dann lies es dir nach. Das ist eigentlich auch ein bisschen so wie bei Josef. Wir tun von den 7 fetten Jahren, heben wir was auf, damit wir in den mageren Jahren davon zehren können, oder? Das ist doch genau dieses Prinzip. Wenn du Zeit in deinem Leben hast, wo Gott spricht, wo Gott redet, dann schreib dir alles auf. Und wenn du Zeit hast, wo du das Gefühl hast, Gott spricht gerade gar nicht mehr zu mir, dann hast du hoffentlich einen Vorrat, wo du in den mageren Jahren davon zehren kannst. Wir müssen uns erinnern, unbedingt. Und wenn wir uns in der Wüstenzeit befinden, also David hat gesagt, da und da und da warst du bei mir. Er hat an die Vergangenheit gedacht, wo Gott bei ihm war. Und es hat ihm Kraft gegeben im Heute, im Hier und Jetzt. Und was, wenn wir uns in einer Wüstenzeit befinden, wo wir Gott gerade überhaupt nicht spüren? Ja, wir können zehren, wie gesagt, habe ich gesagt. Aber ich wurde noch erinnert an das Lied, so nimm denn meine Hände. Da gibt es eine Textzeile, wo es heißt, und wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht, heißt es dort. Und auch da wollen wir daran festhalten, in diesen Momenten. Und wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Daran wollen wir unbedingt festhalten. Und jetzt gibt es noch einen letzten Aspekt. Das ist ja im Prinzip, können wir es in die Predigtreihe gemeinsam als Gemeinde einreihen, auch was ich heute Morgen sage. Jetzt habe ich darüber gesprochen, über Gott zu uns und wir zu Gott. Und ich habe jetzt aber die Ebene wir zu anderen, zu unseren Mitmenschen noch gar nicht erwähnt. Aber es gibt auch noch diese Ebene. Und wir Menschen, wir sagen ja oft, ich kann es vergeben, aber ich kann es nicht vergessen. Das sagen wir oft und da steckt viel Wahrheit drin. Aber Gott erlebt uns vor, nicht nur zu vergeben, sondern Gott erlebt uns vor, auch zu vergessen. Und er sagt zu uns, ihr sollt aber vollkommen sein, sagt Jesus, sagt zu uns, ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und der Kontext ist nicht nur unter Freunden, sondern unter Feindesliebe. In Matthäus 5, Vers 48, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also er sagt uns hier, dass das, was er uns vorlebt, vergeben und vergessen, dass wir das auch tun können. Nicht aus eigener Kraft, sondern nur durch seine Gnade. Und auch da ist es eine Entscheidung zu sagen, ich möchte vergeben. Wie dieses Beispiel von Corrie ten Boom, viele kennen es, wo dieser KZ-Wärter vor ihr stand und sie entschieden hat, ich gebe ihm die Hand, ich entscheide mich zu vergeben. Und erst in dem Moment kamen die Gefühle dazu und Dinge wurden geheilt. Aber es braucht zuerst unsere Entscheidung. Ich habe ein gutes Seminar von der Peggy bekommen, von der Zeltstadt über Leiterschaft. Das haben wir immer wieder, auch jetzt die letzten Predigten, ist das immer wieder mit eingeflossen. Auch heute Morgen in diese Predigt sind da einfach so Aspekte mit eingeflossen. Und da hat Ingolf Elzel, hat da auch was sehr Gutes, viele gute Sachen gesagt. Das wäre jetzt viel zu viel. Da wären wir noch 3 Stunden hier. Vielleicht können wir es für alle mal hochladen, dass es alle mal hören können. Das wäre wirklich wertvoll. Und ich möchte einen kleinen Exkurs am Ende von der Predigt einschieben, wo es bei ihm eigentlich ging um Vollmacht durch Einheit, weil ich das so wichtig und so bezeichnend fand. In dieser Zeit ist es besonders wichtig, dass wir die Einheit nicht verlieren. Und ich bin dankbar dafür, dass Anne Rose auch letzte Woche auch da auch Worte dazu einfach auch gefunden hat, zum Thema Einheit zu sprechen. Und er hat gesagt, dass die Vollmacht, die wir als Gemeinde haben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und so weiter und so weiter und so weiter. Und die Vollmacht, die wir in unserem eigenen Leben haben, dass die sehr viel auch von der Einheit abhängt, die wir haben oder die wir nicht haben. Und er hat da so einen Kontext hergestellt von der Bibel, den ich noch nie so gesehen habe und ich finde es richtig stark. Es gibt diese Situation, wo der Vater diesen besessenen Jungen zu den Jüngern bringt und dann sagt, ich habe, in Lukas 9 steht es, ich habe schon deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht tun. Und dann kommt Jesus und er konnte es tun. So, und dann durch einen Kontext erschließt sich uns das dann, dass sich das folgendermaßen abgespielt hat, als Jesus nachher das nochmal anspricht, warum sie das nicht tun konnten. Er hat sie dann gefragt, so, was habt ihr denn da eigentlich gesprochen, wo ihr unterwegs wart, so auf dem Weg, so unmittelbar davor, bevor ihr das nicht austreiben konnte. Und ganz interessant ist, dass sie da dieses Gespräch darüber hatte, wer von ihnen denn der Größte sei. Dieses Gespräch hat da stattgefunden. Sie haben sich gestritten, wer ist der Größte. Und dann kommen sie in diese Situation und sie hatten nicht die Vollmacht, diesem Jungen zu helfen. Und es ist wirklich so, wenn wir uneins sind, wenn wir zerstritten sind, wenn wir keine Einheit haben, dann werden wir auch weniger Vollmacht haben. Wir werden weniger Vollmacht haben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, das Ältestengebet der Heilung auszusprechen, Dämonen auszutreiben, das gibt es halt alles noch. Und. Unsere Vollmacht hängt auch von unserer Einheit ab. Und da, wo wir eins sind, wird die Welt erkennen, dass Jesus vom Vater gesandt ist. Und worin wird es die Welt erkennen? Auch durch Zeichen und Wunder. Die Welt wird erkennen, dass Jesus, wenn die Welt erkennt, dass Jesus vom Vater gesandt ist, ja, wie erkennen sie das? Durch alle möglichen Dinge, die passieren, durch Zeichen und Wunder. Also es hängt davon, Einheit hängt davon ab, von unserer Vollmacht. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die vollmächtig ist, dass wenn wir jetzt auch ins Gebet gehen und für diese Dinge, für diese Situationen eintreten, dass wir da auch in Vollmacht hineinbeten können, in Vollmacht hineinsprechen können. Und dafür brauchen wir Einheit. Und die Bibel sagt auch, wenn du dann zum Altar unterwegs bist, um zu opfern, und dir fällt was ein, was jemand gegen dich haben könnte oder was du gegen einen anderen hast, dann bring das Opfer zum Altar, lass es da liegen, dann klär das zunächst mal im Gebet und dann kannst du dir auch vornehmen, heute Mittag kläre ich das mit der Person und dann Opfer weiter. Und wenn Dinge da sind, die Einheit stört, dann wollen wir das auch ernst nehmen, dann wollen wir kurz an die Dinge denken, die Einheit blockieren. Wir möchten das vor Gott bringen. Wir möchten bitten, dass Gott diese Einheit herstellt, die wir brauchen. Und dann möchten wir in Vollmacht jetzt für diese Situationen beten. Eine letzte Bibelstelle, bevor wir ins Gebet gehen. Jesaja 38, Vers 17. Da heißt es, ja, und das möchte ich jetzt dem Karl zusprechen und das möchte ich dem Frank zusprechen und meiner Frau und allen anderen, die angegriffen sind. Gerlinde, wissen wir, hat mit Krankheit zu kämpfen. Wir wissen von der Familie Schütz, dass sie auch mit Krankheit zu kämpfen hat. Also es sind wirklich einige, die jetzt gerade in Bedrängnis sind. Und sicherlich habe ich jetzt nicht alle namentlich genannt. Jeder, der heute Morgen einfach der Gemeinde das auch so empfindet, dass er Krankheit oder Bedrängnis hat, ihr dürft es für euch in Anspruch nehmen. Wir möchten für euch alle beten. Und für euch gilt der Vers heute, Jesaja 38, Vers 17. Ich möchte euch den wirklich im Glauben zusprechen. Ja, mein Leid hat sich in vollkommenes Glück verwandelt. Aus Liebe hat es dir gefallen, mein Leben vor dem Abgrund zu bewahren. Aus Liebe hat es dir gefallen, mein Leben vor dem Abgrund zu bewahren. Der Karl hat mal hier gefragt, er hat mal gesagt, er hat sich überlegt, welche sind die vier Freunde, die für ihn in der Notsituation das Dach abdecken würden. Und wir möchten heute wirklich diese Freunde sein, die für ihn das Dach abdecken und die ihn zu den Füßen Jesu niederlassen. Und es gilt für den Karl und es gilt für alle anderen, die gerade eine schwere Zeit durchmachen. Wir möchten für sie gemeinsam im Gebet einstehen. Stimmen wir doch als Gemeinde auf. Ihr steht ja, ich glaube, alle eigentlich in so gut wie in zu zweit zusammen. Ihr könnt sonst auch kleinere Grüppchen bilden mit Abstand. Aber dann möchten wir uns gemeinsam jetzt einmachen, unsere Stimmen erheben und für Karl und für alle anderen wirklich im Gebet einstehen.